muss dich haben. Morgens, mittags, abends, den ganzen Tag, im Leben, im Sterben, im Arbeiten, überall, Jesus, ich muss dich haben. Mein Thema heute ist, lösche deinen inneren Durst. Ich denke, dass du hierher gekommen bist, so schön durstig bist, verlangend nach Gott. Wie heißt es in der Bibel, wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Wir haben viel zu wenig von Gott in unserem Leben, lass uns ehrlich sein. Bevor ich weiter lese und das Wort Gottes verkündige, möchte ich ganz herzlich einladen zu den nächsten Versammlungen. Morgen wird das Thema sein, bist du für die Ewigkeit bereit? Du bist für die Ewigkeit bestimmt, aber bist du da auch bereit? Stell dir mal vor, heute Abend holt dich der Heiland ab. Bist du bereit, ihm zu begegnen? Sagst du, Heiland, ich habe nichts zu verlieren, ich habe alles fertig, alles bestellt. Ich habe in Süddeutschland auf dem Land draußen bei Heilbronn eine Schwester gehabt, die hat die Angewohnheit gehabt, wenn die schlafen ging, die hat schön alles zurechtgelegt, die Kleider ausgezogen und so weiter, die Unterlagen, die Papiere zum Sterben, also was, wenn was passiert, alles schon geordnet, sondern mir sogar gezeigt, wo was liegt, wenn was ist. Und dann hat sie gesagt, weißt du, wenn der Herr Jesus heute Nacht kommen würde oder mich abholen würde, dann sollen die Leute nicht denken, ich habe eine Schlampe gewohnt. So, sie hat alles perfekt, alles sauber geordnet. Sind wir bereit, wenn Jesus uns holt, dass wir nicht überrascht werden, nicht traurig werden? Ich werde nie vergessen, ich habe mal einen ganz lieben Bruder, der zwar so religiös war und sehr viel so von seinem Glauben präsentiert hat nach außen, aber innen drin war nicht viel los. Als wir dann seine Wohnung ausräumten, und da war so viel Pornoliteratur zu Hause und was wir gefunden haben, wir mussten so richtig ausmisten. Verstehst du, man kann so religiös sein und doch nicht bereit sein. Bereit sein ist alles. So, du bist für die Ewigkeit bestimmt, das ist unsere hohe Berufung und unsere Bestimmung. Darüber werde ich morgen früh sprechen, ich bin begeistert. Ich habe eine ewige Hoffnung, ein ewiges Zuhause. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Lob und Dank. So, weiter. Am Mittwoch wird das Thema sein, begreife die Größe Gottes. Freitag wird das Thema sein, verfolge dein Lebensziel. Wir sind für was Großes bestimmt. Das ist unsere Berufung und das ist die Fortsetzung dann vom Sonntag. Verfolge konsequent dein Ziel. Weißt du, jeder Mensch hat ein Ziel. Und manche haben zu viele Ziele. Und deshalb werden sie auf keinem Gebiet glücklich. Hab ein Ziel und das verfolge konsequent in deinem Leben. Das wird meine Botschaft sein. Am Samstag wird das Thema sein, überwinde deine Zweifel. Bin ich erlöst? Bin ich Kind Gottes? Habe ich den Heiligen Geist? Habe ich eine Wohnung im Himmel? Stell dir mal vor, du musst in den Himmel gehen und du bist Flüchtling und hast keine Wohnung. Dann musst du irgendwo vielleicht in der Ewigkeit in einem Asylheim wohnen. Und die wollen dich nicht, verstehst du, haben. Deshalb hast du schon eine Wohnung, ein Zuhause drüben in der Höhe. Jesus hat gesagt, ich gehe voraus, euch eine Stätte zu bereiten. Dann will ich kommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. So, dann wird das Thema, also überwinde deine Zweifel. Dann wie wird man von Gott bewahrt. Mir geht es auch ganz besonders in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir von Gott beschützt sind. Wir brauchen den Schutz des Herrn Jesus Christus, und zwar auf allen Gebieten. Wir brauchen das Wort Gottes, dass wir stark sind. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass wir auf unsere Beine stehen können, uns behaupten können. Christen müssen lernen, sich zu behaupten. Nicht nur, ich muss alles schlucken. Nein, Christen sind nicht dazu berufen, alles zu schlucken. Die sind berufen, ihren Mann zu stehen, ihre Frau zu stehen, ihre Arbeit zu tun. Ich habe es wohl getan, hat einer gesagt, als er dann mal zum Herrn Jesus kam. So, lösche deinen Durst. Durst ist schlimmer als Hunger. Geschwister, Durst ist schlimmer als Hunger. Ohne Essen kannst du 40 Tage aushalten, aber ohne Trinken 3 Tage höchstens. So, ich lese eine Bibelstelle, Jesaja 55. Da heißt es, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Das ist eine Einladung Gottes, des Herrn. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld umsonst Wein und Milch. Kommt her. Also wir müssen schon zum Herrn kommen, wenn wir von ihm was haben möchten. Kommt her. Und hier geht es um das Wasser des Lebens, um den inneren Durst zu löschen. Der innere Durst ist viel schlimmer als der äußere Durst. Meine Seele schmachtet und hungert und lechzt wie der Hirsch nach Wasser. Viele sind innerlich ausgetrocknet und die innere Austrocknung ist viel schlimmer. Und so weiter ist die Ursache auch für viele Krankheiten, diese innere Austrocknung. Heute spricht man von Burnout, ausgebrannt. So, die Kennzeichen dieser inneren Austrocknung ist, dass man matt ist, schon morgens in aller Frühe, obwohl die Sonne scheint, die Vögel pfeifen und sagt, oh, ich bin schlapp. Kennst du sowas? Weißt du, was es ist? Diese Mattigkeit, der Leistungsabfall in meinem Leben, die innere Unruhe, das ist Durst zu haben nach Gott. Diese Unruhe, oh, was ist mit mir los? Ich komme nicht aus den Federn. So Kennzeichen dieser inneren Austrocknung ist, dass ich überfordert bin ständig. Jeder will was von mir. Alle verlangen was von mir. Und ich muss nur geben, geben, geben. Aber du musst auch irgendwo nehmen. Und deshalb kommt her zu mir, sagt der Herr. Alle, die Durst habt, Hunger habt und kauft das Wasser umsonst. Heute musst du fürs Wasser bezahlen. Sogar für das Abwasser musst du bezahlen. Nicht nur für das Wasser, sogar für das Abwasser. Wir müssen für alles bezahlen heute. Aber der Herr sagt, kommt her umsonst. Was du brauchst in deinem Leben, alles Große, ist umsonst. Gott hat es uns umsonst gegeben. So Kennzeichen der inneren Austrocknung ist, dass du dich leer fühlst, unentschlossen bist, kannst dich nicht entscheiden, ist das richtig oder ist das richtig? Links oder rechts? So der Durst nach dem Leben. Wir werden hier einige Bilder nachher oder Beispiele aus der Bibel betrachten. Weißt du, die Menschen sind überfordert. Sie sehnen sich. Das ist doch nicht alles, was ich hier habe, was ich erreicht habe. Es gibt noch mehr. Und das, dieses nach mehr, dieses Suchen und Fragen, das ist der Durst, um das es mir hier geht. Die Sehnsucht nach der Fülle. Du weißt, es gibt mehr. Mein Gott hat Brot, die Fülle. Verstehst du, wie dieser verlorene Sohn? Und ich muss hier vom Schweinefraß mich zufrieden geben. Und nicht einmal das wird mir gewährt. So, der Durst nach dem Leben, nach der Vollkommenheit, nach der Perfektion, nach der Heiligkeit. Heutzutage, es gibt kaum Heiligkeit im Volk Gottes. Wenn ich so Christen angucke, verstehst du, nur noch Liebe, Humanismus und nett sein und so weiter. Man richtet nicht, man sagt nichts Negatives über den anderen. Aber Gott ist ein heiliger Gott, ein verzehrend Feuer. Also Sehnsucht nach Heiligkeit, nach Gerechtigkeit, nach was Besonderem, nach Highlights. Wir sehen uns nach Höhepunkten in unserem Leben mehr. So was Besonderes, etwas Übernatürliches. Das Natürliche habe ich kann mir kaufen, alles kann ich mir leisten, aber das Übernatürliche kann ich mir nicht leisten. Es gibt so viele ausgetrocknete Christen, und ich spreche heute Abend bewusst zu Christen, denn die Not und der Volk Gottes ist größer, als man denkt und glaubt. Und ich nehme hier die Geschichte aus dem Johannesevangelium Kapitel 4. Im Johannesevangelium Kapitel 4 von Vers 7 bis 14 ist die Geschichte von der Samariterin. Jesus muss nicht durch Samaria gehen, aber er geht freiwillig, weil er weiß, da ist eine Frau, die sehnt sich nach Leben, nach der Fülle. Diese Frau ist ausgedörrt, ein echter Lebensmensch. Verstehst du? Du musst vorstellen, damals schon, nicht wie heute und nicht in Hollywood, nein, damals in Samaria, sie hat 5 Männer gehabt. Was war das für eine Frau? Das war nicht nur eine Prostituierte, das war die Frau hat so viele Beziehungen, die sie eingegangen, sie wollte leben, geliebt werden zu der damaligen Zeit. Und keiner konnte ihre Bedürfnisse, ihre Sehnsucht befriedigen. Niemand konnte ihr das geben, diese ganzen 5 Männer, die sie hatte. Und die Frau muss attraktiv gewesen sein, denn sonst hätten die Männer nicht auf sie eingegangen und hätten sie nicht angenommen. Aber sie war durstig nach Leben und Liebe. Und das sind die Menschen heutzutage, durstig nach Leben und Liebe. Und dann kommt Jesus vorbei, dieser Jude, und sagt, du bist ein Jude und verlangst von mir, von Samariterin, ich wollte ja mit uns ja sowieso nichts zu tun haben, und du verlangst von mir, gib mir zu trinken. Und dann sagt Jesus, dass er ihr was geben könnte, was ihr Durst für immer und alle Zeit löschen könnte. Und das ist interessant, dann sagt die Frau gleich, gib her. Dann muss sie nicht mehr hierher kommen zum Schöpfer, Johannes 4, Vers 13. Von diesem Wasser, wer von diesem Wasser trinkt, sagt Jesus, wird man immer wieder Durst bekommen. Aber das Wasser, das ich gebe, du wirst keinen Durst mehr bekommen. Du wirst mehr als genug haben. Dein Durst wird gelöscht sein. Deine Bedürfnisse, deine Wünsche, deine Träume, deine Sehnsüchte, die werden gestillt sein. Das Wasser des Lebens gibt Jesus umsonst. Aber du musst dein Gefäß ihm geben. Wie diese Frau, gib mir, du hast gar kein Gefäß. Wie willst du das schöpfen? Du musst nur dein Gefäß zur Verfügung stellen und du kriegst das umsonst, ohne Verdienst. Du musst dich nicht anstrengen jetzt in diesen tiefen Jakobsbrunnen. Wasser holen, ohne Geld, allein aus Gnaden. In Jesaja 55, Vers 1 heißt es, kauft ohne Geld. Ohne Geld, umsonst. Gottes Gaben, Gottes Segnungen, Gottes Kraft gibt es umsonst. Und das haben die viele Menschen nicht begriffen. Die denken manchmal, ich muss was leisten, ich muss beten, fasten, ich muss auf den Knien rutschen. Nein, Gott gibt es umsonst. Wir müssen nur kommen und sagen, bitte, Herr, bittet, so wird euch gegeben werden. Gottes Gaben sind unbezahlbar. In Jesaja 12, Vers 3, da heißt es, ihr werdet aus den Heilsbrunnen Wasser schöpfen. Aus den Heilsbrunnen. Nicht nur aus irgendeinem Brunnen, sondern aus dem Heilsbrunnen. In den Heilsbrunnen Gottes, da gibt es heilendes Wasser. Weißt du, wenn du dieses Wasser getrunken hast, nur ein Schluck, du wirst erfrischt. Weißt du, dieses Wasser kuriert dich, dieses Wasser bringt dich auf die Beine, belebt dich, stillt, beruhigt die Seele. Das ist es, was der Mensch braucht, was der Mensch sich heute sehnt. Dieses Wasser übertrifft alle Erwartungen. 5-mal verheiratet. Und das vor 2000 Jahren. Und das in Palästina. Sie hatte so viele Erwartungen. Geschwister, und das ist unser Leben. Diese Frau symbolisiert das 20., 21. Jahrhundert. Das ist unsere Welt. Wir haben so viele Erwartungen an Leben, so viele Hoffnungen. Und jedes Mal hat sie geglaubt, mit dem nächsten Mann wird es besser. Mit der nächsten Beziehung wird es anders werden. 5-mal zerplatzte Träume. Muss es vorstellen. So, das ist diese Frau damals. 5-mal gescheitert. Sie hat so viel versucht, so viel unternommen und jedes Mal ist sie gescheitert. Vielleicht hast du auch schon alles probiert. Vielleicht genauso viel wie diese Frau. 5-mal angesetzt und alles ging in die Binsen. 5-mal Anlauf genommen. Weißt du, 5-mal gesucht, 5-mal sich angestrengt, und das ist schon eine Anstrengung, die neue Beziehung einzugehen mit dem neuen Mann, neues Umfeld. Und dann kapituliert sie, ich schaff's nicht, ich hab's nicht geschafft. Wieder eine Enttäuschung mehr. Und guck mal, was ein Mensch manchmal verkraften muss. 5 riesige Enttäuschungen, 5 Zusammenbrüche, 5 Kapitulationen. Und ich bin geschlagen, das Leben hat mich gezeichnet. Und die Frau war gezeichnet wahrscheinlich. 5-mal hat sie ernsthaft versucht, etwas in ihr Leben hereinzulassen, auf etwas einzugehen. 5-mal hat sie ihr Herz geöffnet. 5-mal. Jetzt endlich kommt mein Prinz. Verstehst du, was war? Aus den Prinzen ist nichts geworden. Und sie hat 5-mal sich an den Falschen geklammert. 5-mal sich an dem Falschen anvertraut. 5-mal dem Falschen nachgelaufen. Das ist das Leben. Und schau die Menschen heutzutage an im 21. Jahrhundert. Das sind die Menschen, die laufen, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. So schreibt Eleonore von Reuss in einem diesem Lied, ich bin durch die Welt gegangen und ich habe die Menschen gesehen. Sie suchen früh und spät. Sie sind ständig auf der Suche und ich habe sie gesehen, wie sie dann zurückkommen, belastet mit Sünden und unzufrieden zurück. Ich habe die Menschen gesehen. 5-mal hat sie sich an jemanden geklammert. 5-mal hat sie ihr Herz ausgeschüttet. Jetzt, das ist er. Das ist er. 5-mal gescheitert. Weißt du, da traust du gar nicht mehr aus dem Haus zu gehen. Und diese Frau hat sich wirklich nicht mehr getraut, aus dem Haus zu gehen. Das war nämlich ihre Geschichte. 5-mal. Vielleicht hat auch niemand das gemerkt. Weißt du, normalerweise, wir können so eine Maske uns anziehen, eine Fassade aufbauen, dass das niemand merkt, dass ich 5-mal gescheitert bin, wie diese Samariterin hier. Diese Frau führte ein leeres Leben. Nicht morgens und nicht abends geht sie zum Wasser holen. Mittags in der Hitze, wo keiner sieht, keiner sie beobachtet, wo die alle Siesta haben, Mittagsschlaf machen. Das muss eine attraktive Frau gewesen sein, denn sonst hätte sie nicht unmöglich 5 Männer angeln können. Verstehst du, dann liest man und studiert man, wie eigentlich wie ein Millionär. Und vielleicht dachte sie, jetzt kriege ich einen Millionär. Auch da ist wieder nichts gewesen. Sie war nicht ohne. Sie konnte sich 5 Männer leisten, aber sie hat nie das Glück gefunden, das sie suchte. Sie suchte. Versetz dich mal in ihre Lage. Versuch einmal, als ich so meditierte, über diesen Text nachdachte, habe ich gesagt, guck mal, das sind die Menschen heutzutage. Überall auf der Straße. Beobachte mal die Leute, wie sie suchen, wie sie rennen, wie sie hetzen. Und diese Frau ist vereinsamt, ist frustriert. Fünfmal wurde sie ausgenutzt und ausgebeutet. Denn eine Ehe, eine Beziehung ist ein Geben und ein Nehmen. Fünfmal sitzen gelassen zu werden. Verstehst du? Fünfmal, dass der Mann dann weggeht und sagt, du Schlampe. Vielleicht, ich weiß nicht, was da alles gewesen ist. Sie sitzen gelassen. Sie hat versucht, ihren Durst zu stillen. Und jetzt sagt der Herr Jesus noch, als dann dieses Gespräch, das sich entwickelt dort am Jakobsbrunnen, sagte, und den Mann, den du jetzt auch noch hast oder mit dem du dich anbändelst, das ist auch nicht dein Mann. Das wird dir auch kein Glück bringen. Weißt du, sie versucht wieder. Sie kann es nicht lassen. Sie sucht in Liebe, in Ehre und Glück. Das sind diese Elemente, wo der Mensch im Suchen ist. Sie suchen. Und wieder bahnt sich eine Enttäuschung an. Und wieder wird sie irgendwann auch von diesem sechsten Mann sitzen gelassen. Und wieder bleibt sie leer und allein. Sie war wieder auf der gleichen Laufbahn, wieder in der gleichen Schablone. Also hier muss ich mit dem versuchen. Vielleicht ist das der Richtige. Und so viele Menschen versuchen ihren Lebensdurst zu löschen bei Menschen, durch Menschen. Und sie kommen enttäuscht und unzufrieden zurück. Weißt du, es war ihr nicht gegönnt. Auch jetzt dieser sechste Mann, das war auch der Falsche. Der war noch nicht einmal geschieden, war womöglich. Verstehst du, sie hat sich an diesen rangehängt. Lass es diese Geschichte in unserer Zeit passieren. Das muss nicht Jakobsbrunnen sein, dort in Palästina irgendwo, das kann hier am Leopoldplatz sein. Menschen suchen. Guck mal, und sie suchen, was sie nicht finden. Und da geraten sie ständig an den Falschen. Der Mensch hat Verlangen, hat Sehnsucht. Und wir haben fünf Sehnsüchte, das sind die fünf Männer, die sie hatte. Fünf Sehnsüchte, man sehnt sich nach Liebe. Nach Liebe. Überleg einmal, wie viele Freunde hast du wirklich? Wie viele Menschen, denen du dir vertrauen kannst? Wer liebt dich wirklich? Frag dich. Ja, Jesus, aber der ist ein bisschen weit weg. Wer liebt dich wirklich? Und sie hat Sehnsucht nach Liebe. Sehnsucht nach Geborgenheit. Sehnsucht nach Erlebnisse. Abenteuer. Etwas Aufregendes. Sehnsucht nach was Besonderem. Weißt du, das Allgemeine hat sie immer. Oder hat sie gehabt. Und dann die Sehnsucht nach dem Übernatürlichen. Fünf Sehnsüchte. Der Mensch weiß, dort im Paradies, dort damals, als unsere Vorfahren und Ahnen dort im Paradies lebten, sie hatten alles, was sie brauchten. Und abends kam dann der liebe Gott. Und man konnte sich mit ihm unterhalten, ihm erzählen, wie der Tag gelaufen ist, was da war und nicht war. Verstehst? Der Mensch weiß, damals, es muss etwas geben auf dieser Welt, das mich wirklich glücklich macht. Und weil die Menschen das nicht bekommen und nicht finden, versuchen sie Alternativen zu suchen. Sie geraten in Drogensucht. Drogensucht ist ganz groß im Kommen. Bei jungen Leuten, ganz besonders Studenten, aber auch in der Mittelschicht und bei den Manager. Dass sogar im Bundestag Leute Chemie schlucken. Verstehst du? Sogar im Bundestag. Das ist also nichts Besonderes. Sogar Abgeordnete, Menschen suchen Horizonterweiterung, Stressabbau, Entspannung, Überwindung der Einsamkeit, mit wem man reden kann, wem kannst du deine Probleme erzählen. Menschen suchen Hilfe und Abhilfe mit ihren Nöten. Wem kann ich meine Sorgen bringen? Und da helfen auch die Drogen nicht weiter, aber sie versuchen wenigstens, entspannen, durchatmen. Aber das ist nichts anderes, wie ich gestern gesagt habe, Dreck unter dem Teppich zu kehren. Und die Leute, die auf diese Tour verfallen, ich habe jahrelang in Stuttgart in der Drogenarbeit gearbeitet und ich weiß, die Menschen suchen, suchen, suchen. Und zwar keine armen Leute, es waren vorwiegend Kinder aus reichen Häusern, Arztkinder. Leute, die dann nach Afghanistan auf diese Drogenstraße ausgewandert sind und dort das Heil gesucht haben in irgendeinem Ashram und kamen zurück, verstümmelt. Sie ruinieren und töten sich selbst, bringen sich selbst um. Weißt du, dieses überall nur leere Versprechen, ich liebe dich, ich verstehe dich, Ich kümmere mich um dich, aber alles nur leere Versprechen, nur Schein. Da wird so viel Theater gespielt und einem was vorgespielt und vorgegaukelt, von einem vorgetäuscht. Das ist es. Für 2 Jahre und dann ist wieder alles zerplatzt. Diese Seifenblasen, die so schön und so glitzerten. Es wird einem viel versprochen und nichts gehalten. Diese Frau hatte 5 Versprechen gehabt. Ich will dich tragen und bei dir sein, bis euch der Tod scheidet und so weiter. Und der Tod scheidet. Und was ist gewesen? Gar nichts. 5 gescheiterte Lebensphasen. Es waren 5 leere Versprechungen. Sie wurden nur 5-mal verschiedentlich auf verschiedene Art und Weise ausgenutzt. Es reicht nicht nur, dass sie auf eine Seite, auf eine Art und Weise ausgenutzt wurde. Sie wurde 5-fach ausgenutzt, missbraucht, betrogen und 5-fach enttäuscht. Und viele suchen Hilfe. Und dann ging es, der Schwarzmarkt ist groß, was Hilfe anbietet. Ich helfe dir. Verstehst du? Und ich stehe zu dir. Ich lindere deine Schmerzen. Ich helfe dir, deine Krisen zu überwinden. Und da wird alles nur überspielt. Ich denke nur an Esoterik. Verstehst du? Die Menschen suchen positives Denken. Über sich selbst hinauswachsen, sich selber heilen, weil sie bekommen keine Heilung, aber da wird alles Selbsthilfegruppen angeboten und Selbstheilung wird vorgegaukelt. Sie suchen in falsche Religionen. Sie suchen im Materialismus. Also wenn ich Geld habe, habe ich ausgesorgt. Aber je mehr Geld du hast, desto mehr Sorgen hast du. Verstehst du? Sie suchte vielleicht in Ideologien, oder heutzutage suchen die Leute in Ideologien, engagieren sich bei den Grünen und bei Greenpeace oder sonst noch wo für Umwelt und die Natur. Andere stürzen sich ins Vergnügen, in Sex. 5-mal wollte sie Spaß am Leben haben und sie wurde jedes Mal bitter enttäuscht. 5-mal gescheiterte Ehen. Das hält doch kein Mensch, kein normaler Mensch aus, diese Zusammenbrüche, diese Kapitulationen. Du musst sehen, dass sie dann verlassen wurde, wie sie geheult hat. Versuch das mal hineinzudenken. Auch die Drogen können den inneren Schmerz nicht heilen. Die Medikamente, die können es vielleicht unterdrücken. Das können sie. Die ganzen Aufputschdrogen, sie versprechen einem so viel. Weißt du, für 2 Stunden, da denkst du, du bist Napoleon. Und du denkst, du bist ein Vogel. Oder du denkst, du, jetzt fliegst du. Verstehst du? Und dann kommt dieser Absturz. Viele der frustrierten Süchtigen sind zum Teil sogar homo. Und weißt du, das ist die Suchen in Vergnügen, wo auch immer. Sie greifen vor allem zu Partydrogen, wollen feiern, konsumieren, das Leben genießen. So wie diese Frau hier. Dann die ganze elektronische Musik. Aber das ist nicht dein Mann oder deine Frau. Verstehst du? Das, was dich glücklich macht, das ist nicht die Person. Die ganze Partylaune, die ganze Hemmungslosigkeit, der ganze Aufputsch. Es gibt keine Befriedigung. Und Geschwister, und wir suchen Befriedigung. Und ich weiß, ich selber, ich bin nur zu Jesus gekommen, weil ich mich fragte, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Du hast das erreicht, du hast Führerschein, du hast Auto, du hast Mädels, du hast Arbeit, du hast Erfolg, du hast Geld. Ist das wirklich alles? Gibt es da nicht mehr? Und ich weiß, wovon ich hier rede, was die Frau für Probleme hatte. Ich habe gesehen, wie wunderbar begabte und vorher arbeitsame und junge, starke Leute plötzlich drogenabhängig werden und zusammensacken. Und dann können die Eltern sprechen, was sie wollen. Und dann sacken sie in sich zusammen, vernachlässigen ihre Freundschaft, ihre Beziehung, ihre Familie, ihre Arbeit und ziehen sich in sich zurück. Und dann ziehen sie, kapseln sich ab, isolieren sich. Und sie vereinsamen immer mehr und immer mehr. Und deshalb ist diese Frau am Mittag zum Brunnen gegangen. 5-mal gescheitert. Und sie sagt, da muss noch was gehen, aber das ist nicht alles. Und dann sitzt dieser Jude da, dieser Jesus von Nazareth am Brunnen. Und Johannes 4, Vers 15, er sagt, du, ich habe was für dich. Das hilft dir ganz bestimmt. Her damit, verstehst? Gib mir diese Sache. Ich will unbedingt haben. Nach 5 gescheiterten Beziehungen, ich will das haben. Aber bis man das Angebot Jesu annimmt und dazu bereit ist und so weiter und sich helfen lässt, da muss viel kommen. Und ich habe eines gelernt, auch in der Drogenarbeit. Ich habe nicht wie die anderen von irgendwelchen christlichen oder nicht christlichen Organisationen den Entzug gemacht haben. Ich habe die kalte Dusche gemacht, Cold Turkey. Also kalte Dusche. Also wenn du frei werden willst, du musst auf alle 4 gekrochen kommen. Alles andere hilft nicht. Du musst um jeden Preis, egal was passiert, ich muss frei werden. Und ich werde nie vergessen, dann habe ich alles schriftlich unterschreiben lassen. Es gab ja viele Prozesse auch in der damaligen Zeit. Weißt du, dann hat man gesagt, man hat mich vergewaltigt, eingesperrt. Habe ich schriftlich unterschreiben lassen. Ich verpflichte mich, alles zu tun, was mir der Pastor sagt. Und ich erlaube mich auch einzuschließen. Und ich habe hier einige Leute, nicht hier in Stuttgart damals, Leute eingeschlossen, sogar auf der Toilette bin ich mit ihnen mitgegangen. Diese kalte Dusche, die ersten 3 Tage, das ist Hölle. Das ist Hölle. Das ist Hölle. Aber sind wir bereit, frei zu werden und durch die Hölle zu gehen? Und diese Frau, sie hat schon alles durchgemacht, bevor sie da sagt, gib mir dieses lebendige Wasser. Wenn du alles schon ausprobiert hast, so viele Enttäuschungen erlebt hast, dann sagst du, da kommst du nicht mehr drauf an. Jetzt probiere ich auch mal mit Jesus. Ich werde nie vergessen, ein Geschäftsmann bekehrt sich bei mir in einem meiner Gottesdienste. Und dann sagen die Leute, das ist nicht, weißt du, der Herr Matutis, der redet da vom Himmel und von der Herrlichkeit Gottes, das ist alles überspannt und übertrieben. Das ist vom Teufel sogar. Hat einer dem gesagt, dann sagt er, ich kann mir erzählen von Gott oder vom Teufel, ich weiß, was ich erlebt habe. Weißt du, wenn die Menschen Gott erleben, dann muss man die nicht mehr aufklären. Die sind aufgeklärt genug. Ich weiß, was ich erlebt habe. Aber diese kalte Dusche, wir müssen durch diese kalte Dusche, dass ich in meiner Wohnung alles raus habe, die hat sogar mein Klebstoff geschluckt. Verstehst du? Und geschnupft. Nur, dass sie wieder Gefühl hat. Ich musste alles weg. Weißt du, ich habe keine Ahnung gehabt am Anfang, als ich in die ganze Geschichte hineinkam. Aber ich habe nach und nach gelernt. Du musst die Leute total isolieren. Und dann durfte ich sie begleiten, dieses Mädchen, ganz besonders, das war mein erster Entzug, was ich mit jemandem gemacht habe. Und sie sagte, gib her das Wasser. Ich will es, um jeden Preis. Und dann sagt Jesus, nee, so schnell nicht. Bring deinen Mann. Verstehst du? Bring deinen Mann. Um das Wasser des Lebens zu empfangen, dann musst du zuerst mal das Problem ihm bringen und ihm sagen, was ist dein Problem? Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und zur Zeit ist er gar nicht mein Mann. Verstehst du, ich habe keinen Mann. Und Jesus nimmt sich Zeit für diese Frau. Das ist sehr wichtig. Weißt du, so diese ungewöhnliche Zeit in der Hitze draußen in Palästina, zu dieser ungewöhnlichen Zeit, da nimmt sich Jesus Zeit und sagt, du, ich will dir alles erzählen, was bei dir los ist. Du suchst, bist arm dran, Kind. Und ich habe dir was. Und diese Frau öffnet sich für Jesus plötzlich, bekennt. Als sie dann in der Stadt rennt und den Leuten erzählt, du, da draußen sitzt einer, der hat mir alles gesagt, was meine Situation ist. Und Geschwister, das ist, wie man die Probleme gelöst bekommt, wie man den Durst der Seele löscht. Der Herr muss uns alles sagen. Nicht der Seelsorger und nicht ein Rabbiner oder Pastor, nein, er hat mir alles gesagt. Er hat mir alles gesagt. Sie will nicht von anderen gesehen werden, deshalb kommt sie in der Mittagszeit. Sie will mit den anderen nichts zu tun haben. Weißt du, sie ist so gebrannt, diese Frau. Ein gebranntes Kind. Sie isoliert sich, sie will mit den anderen Frauen nicht mehr reden, denn die reden ja über sie. Sie will mit ihnen nichts zu tun haben, geht ihnen aus dem Weg. Aber Jesus nimmt sich Zeit für diese Frau. Jesus nimmt sich Zeit. Diese Frau ist innerlich zutiefst verletzt. Aber was passiert, was macht Jesus? Gerade weil sie verletzt ist, von den Leuten in der Stadt Samaria. Er sagt, geh und hol deinen Mann dort aus der Stadt. Und dann rennt sie, Leute, ich muss euch eines sagen, da hinten ist einer, der hat mir alles gesagt. Wenn du dein Problem gelöst bekommen möchtest, dann musst du dort zurückgehen, wovor du wegläufst, was du meidest. was dir zu schaffen macht. Weißt du, viele Leute, die lassen sich nicht konfrontieren mit dem Problem. Und wenn wir unsere Probleme gelöst bekommen haben möchten, dann müssen wir mit dem Problem uns konfrontieren lassen. Das ist mein Problem, tut mir leid, Jesus, hilf mir bitte. Mit dem sie nichts zu tun haben wollte, von dem sie enttäuscht war. Sie wollte die Leute nicht mehr sehen, aber jetzt rennt sie auf den Marktplatz und sagt, da draußen ist einer. Und der spricht mit mir, der nimmt sich Zeit für mich. Jesus hat keine Berührungsängste mit Frauen wie diese, die vom Leben enttäuscht sind, ausgebrannt. Jesus ist weder rassistisch noch kulturell irgendwie, dass er Leute isoliert. Jeder, der zu ihm kommt, er ist ihm willkommen. Weißt du, hier stoßen zwei Welten zusammen. Du ein Jude und ich eine Samariterin. Aber Jesus erwartet schon diese Frau. Er kennt die Ausflüchte und die ganzen Verhaltensweisen der geschädigten Menschen. Er will sie sichtbar machen, das Problem. Und das Problem kann nur gelöst werden, dein Durst kann nur gelöst werden, wenn das Problem sichtbar gemacht wird. Aber wir wollen immer anonym bleiben. Gott kann Anonyme nicht gebrauchen. Es gibt keine anonymen Alkoholiker. Verstehst du? Die gibt es nicht. Die sind anonym. Aber weißt du, die nennen sich so. Aber in Wirklichkeit, es gibt keine anonymen Sünder, anonymen Drogensüchtige. Aber gerade für diese Anonymen, die sich so isolieren und isoliert haben, ist Jesus gekommen für diese Außenseiter. Und gerade ihnen begegnet der Herr. Jesus begegnet dieser Frau sehr sensibel. Weißt du, da kommt nicht wie Tollpatsch. Du, kannst du mir zum Trinken geben? Und sagt, wie? Du hast kein Gefäß. Juden nehmen halt normalerweise ihr Geschirr mit, wo sie hingehen, weil es soll koscher sein. Du hast kein Gefäß und du bittest mich? Jesus stößt die Frau nicht vorm Kopf. Er geht auf sie ein, bittet sie um etwas und dann deckt er ihre Lebensnot auf und gibt ihr lebendiges Wasser, aber nicht aus dem Brunnen hier, aus dem Jakobsbrunnen. Der Jakobsbrunnen, dieser religiöse Brunnen, stillt keinen Frieden und stillt kein durstiges Herz. Und diese Frau bricht aus diesem Teufelskreis raus, geht in die Stadt, erzählt und kommt wieder, der hat mir alles gesagt, Leute, das ist ein prima Kerl. Und sie weiß nicht einmal, wie er heißt, wer er ist. Überleg einmal, total dieser Fremdling aus Nazareth, dieser Jesus Christus. Weißt du, sie hat keine Angst. Diese ganzen Männerbeziehungen, was wir da haben, 5 Männer, ist ein Symbol für die Sinnsuche des Lebens. Ein Symbol für die Sinnsuche. 5 Sehnsüchte, Liebe, Geborgenheit, Erlebnis, Abenteuer, was Besonderes, was Übernatürliches, Sinnsuche. Und Jesus möchte ihren inneren, unausgesprochenen Durst löschen. Jesus möchte diesen unausgesprochenen, was ihr niemand gesagt hat, was ihr niemand mitgeteilt hat, der hat mir alles gesagt, löschen. Das, was sie verleugnet hat, was sie ignoriert hat, ja, ich habe keinen Mann. So heilig war sie gar nicht. So fromm oder wie auch immer, ich habe keinen Mann. Aber Jesus wollte, dass sie ihren wahren Zustand erkennt. Du suchst und du fragst und du interessierst dich. Und dann wird sie religiös. Ihr Juden sagt, man betet in Jerusalem Gott an. Und wir Samariter sagen hier auf diesem Berg Gerizim. Was ist jetzt richtig? Wo betet man Gott an? Und da kommt Jesus und sagt, was die Wahrheit ist. Man wird Gott weder in Jerusalem anbeten, noch auf dem Berg Gerizim. Man wird Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und er sprach von dem Heiligen Geist, heißt es dann weiter, der noch ausgegossen werden sollte. Diese Frau hätte noch weiter Theater gespielt und alles verdrängt, alles in einem Teppich gekehrt, wenn nicht Jesus in ihr Leben getreten wäre. Geschwister, es ist Gnade, dass Jesus uns begegnet ist, dass er uns in die Quere kam. Ist das nicht eine Gnade? Verstehst? Da höre ganze Heimlichtuerei auf, so um die Mittagszeit. Niemand sieht mich. Verstehst? Niemand sieht mich. Ja. Die frommen Ausflüchte, da hört es auf. Mir hat ein Mann aus christlichem Haus, also der Junge war mal in einem christlichen in der christlichen Gemeinde, von christlichen Eltern großgezogen, aber dann ist er vom Glauben abgefallen. Dann schrieb er mir: Bruder Matutis, ich bin so dankbar, ich bin über das Internet auf Ihre Andachten gestoßen. Weißt du, niemand beobachtet mich, dass ich Ihnen zuhöre. Das mache ich anonym. Es gibt auch anonyme Zuhörer im Internet. Aber ich habe jetzt durch Ihre Predigten Jesus gefunden. Verstehst du? Da bin ich froh, dass diese Menschen Jesus finden. Weißt du, wenn Satan nicht schafft, durch offene Sünde uns ins Verderben zu bringen, dann versucht er durch Verschleierung, durchs Verdecken, Heimlichtuerei, aus dem Weg gehen, nicht begegnen der Nachbarin, die auch Wasser schöpft. Das ist ein raffinierter Trick Satans. Weißt du, und Jesus kommt, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Frau, geh nach Samaria und hol deinen Mann. Und sie holt nicht ihren Mann, sondern sie holt die ganze Stadt. Verstehst du? Die ganze Stadt. Leute, müsst hören, das ist ein Messias, ein Prophet. Und Jesus durchbricht diesen Teufelskreis nicht nur in ihrem Leben, sondern bei den ganzen Samaritern. Weißt du, wenn Gott einen Menschen rettet, rettet er eine ganze Stadt. Nicht nur einen Menschen. Nein, wenn Jesus einem hilft, hilft er Tausenden. Denn durch diesen Menschen werden dann Tausende noch gesegnet, die erzählen, was er an ihnen getan hat. Wir haben Durst. Und wir müssen wohl oder übel zum Brunnen gehen, denn nach 3 Tagen trocknen wir voll aus. Ich muss gehen zum Brunnen. Ich bin gezwungen. Weißt du, manchmal erlaubt Gott, dass Dinge in unserem Leben passieren, dass wir gezwungen sind. Ich muss. Kann nicht anders. Ich muss zum Arzt gehen. Verstehst du? Und dann bleibt dir nichts mehr anderes übrig. Und dann kommst du zum Arzt und dann fragt, was fehlt ihnen? Und dann musst du die Wahrheit sagen, was dir fehlt. Wo das Problem sitzt. Doch dann, weißt du, wenn niemand bemerkt und niemand einen beobachtet, aber da ist einer, der uns immer beobachtet, und das ist der liebe Gott. Jesus sagte, ich muss durch Samaria gehen. Er musste nicht. Das ist nicht wahr. Aber er wollte durch Samaria gehen, weil dort ein Mensch in Hunger und Durst und Not und Elend war und verzweifelt war und schon alles probiert hat und doch nicht zurechtkam. Da lässt Jesus alles andere liegen und lässt die Religion liegen und geht durch Samaria, wo die Juden normalerweise diesen Weg gemieden haben und sogar ein gefährlicher Weg war. Weißt du, die Samariter haben die Juden verachtet und angepöbelt. Das war nur die Geschichte. Aber Jesus begibt sich sogar in Gefahr, um diesem Menschen zu helfen. Das ist unser Jesus. Er sucht die Verlorenen. Er sucht die Sünder. Weißt du, und dann versucht man zu verdecken, zu verheimlichen, diese Dinge, diese Probleme, die da sind, zu verniedlichen. Ach, das ist gar nicht so schlimm. Nein, vergiss es. Viele Menschen, die Probleme haben, die tun sehr, die ziehen Krawatte und Anzug und Zweireiher und sie stürzen sich in die Arbeit und versuchen zu beweisen, ich bin nicht so schlecht. Ich kann was leisten, ich bringe was auf die Beine. Und dann fangen sie an zu saufen oder sich besonders sozial zu betätigen, dann helfen sie Armen, ich bin nicht so schlecht. Verstehst? Man versucht sie auf die religiöse Tour oder humanistische Tour, das alles zu überspielen, aber das Problem bleibt drin. Problem ist Problem. Oder man wird gesetzlich, fanatisch. Und das andere, das, was du sagst, das tue ich, verstehst du, blinder Gehorsam, mach alles, was du sagst. Nein, wir müssen herausfinden, was der Weg Gottes ist für unser Leben. Andere werden brutal, wie der König Saul, da hat Gott nicht gehorcht und der Segen Gottes ist zurückgewichen von seinem Leben, als er gegen die Amalekiter kämpfen sollte. Dann wurde er richtig brutal. Andere setzen sich ein Lebensdenkmal. Das habe ich geleistet. Vergiss es. Der Mensch hat Hunger und Durst. Nicht nach Brot und nicht nach Wasser, sondern nach himmlischen Dingen. Und erst die himmlischen Dinge befriedigen uns. Ich denke nur, auch ein Prophet, ein Mann Gottes, Christen leiden. Und ich spreche hier aus Erfahrung von mehr als 40-jährigem Dienst. Menschen leiden, sind hungrig. Der Elia liegt in seiner Höhle. Ich bin auch nicht besser wie meine Vorfahren. Lieber Gott, ich will sterben. Ich bin nicht wert. Und dann kommt der Engel Gottes und sagt, Elia, raus aus der Höhle. Draußen vor der Höhle gibt Brot und Wasser. Stärk dich. Wir brauchen Himmelsbrot und Himmelswasser. Und in dieser Kraft ging Elia 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kam, bis er das Ziel erreichte, die Berufung seines Lebens. Wir suchen und dann versuchen wir irgendwie zu verdecken, ich bin auch nicht besser. Ach, ich bin genauso wie meine Großväter und Vorfahren und ach, wir alle Menschen sowieso. Wir brauchen etwas, das über den Tod hinausreicht. Ich werde morgen darüber mehr sagen. Wir brauchen mehr als nur Anerkennung. Viele Menschen suchen nur Anerkennung, so dass jemand dir auf die Schulter klopft. Prima, wunderbar. Viele Menschen suchen Zuwendung. Sie suchen nach dem Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Denk drüber nach. Nicht nur arbeiten, nicht nur in der Gemeinde sein, nicht nur Geld scheffeln. Man gibt sich allem hin und weißt du, die Leute, die suchen, sie übertreiben das. Sie machen extra. Vielleicht klappt es, vielleicht gelingt es. Aber schaut man genauer hin, hinter den Kulissen, da sieht man, da ist so viel Frust. Ich bete schon 7 Stunden und wo ist die Erweckung? Hat mir jemand gesagt. Verstehst du, wo ist das Feuer? Wo ist die Salbung? Da sieht man, der Mensch kriegt nichts hin. Da ist eine Fassade da, man spielt was vor, man ist glücklich und innen drin ist so viel Schmerz. Ich werde nie vergessen, ich führe meinen Hund aus in Heilbronn auf dem Friedhof dort, alten Friedhof, und da sitzt immer ein Mann. Ich beobachte den Mann schon eine ganze Weile. Also jeden Tag sitzt er da, hat seine Aktentasche, Mantel sauber angezogen, Krawatte und immer wieder und wenn ich da vorbeigehe, guckt er weg. Aber irgendwo habe ich mir ein Herz gefasst, habe ich den Mann angesprochen und sagt, sagen Sie mal, ich treffe Sie jedes Mal hier auf dem Friedhof, wenn ich meinen Hund ausführe. Und da sitzen Sie dann fast den ganzen Tag hier. Was ist Ihr Problem? Ich bin Pastor von da drüben, von der Gemeinde. So habe ich das gesprochen. Dann fing er an zu weinen. Sagt er, mein Herr, ich bin vor ein paar Monaten arbeitslos geworden. Meine Frau weiß es noch nicht, dass ich arbeitslos geworden bin. Weißt du, ich gehe aus dem Haus, nimm meinen Vesper mit und komm wieder nach Hause und er sieht so aus, als wenn ich in der Arbeit gegangen wäre. Das ist vor mehr als 20 Jahren her. Die Not ist heute noch größer als damals, glaub mir das. Das Elend der Menschen ist größer. Man tut so, als ob. Und wir sollten wieder wahrhaftig werden und aufhören, so zu tun, als ob alles in Ordnung ist. Wenn du ehrlich bist, ist eigentlich nichts in Ordnung. Und wir brauchen Gottes Macht und Gottes Liebe und Gottes Gnade, dass wieder Ordnung in unser Leben kommt. Stück für Stück geht nicht auf einmal. Weißt du, dass Gott unser Leben ordnet, das ist ein Prozess. Ein Wachstumsprozess, ein Reifungsprozess. Der Durst muss gelöscht werden. Wenn du von diesem Wasser, das ich dir gebe, trinke, wirst du nicht mehr dürsten. Da geht's aufwärts mit dir. Weißt du, man kann alles haben, was man sich wünscht, aber man ist auch nicht glücklich. Schau doch die Millionäre. Ein superreicher Milliardär, der wurde einmal gefragt bei seinem 70. Geburtstag, sagen Sie mir, Sie müssen ja glücklich sein, Sie schwimmen ja im Geld. Dann sagt er, wissen Sie, wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, ich habe nicht einmal 10 Tage, wo ich sagen kann, ich war wirklich glücklich. Keine 10 Tage, wo ich sagen kann, wirklich glücklich. Ich muss mich in Acht nehmen, die ganzen Geier, die um mich rumkreisen. Ich meinte, die immer sein Geld haben wollen und vieles andere mehr. Weißt du, viele füllen ihr Leben nur mit Stroh aus. Egal, ob es jetzt Wissen, Erkenntnisse oder welche Erlebnisse. Manche haben die ganze Welt bereist und innen drin hohl und leer. Schwer liegt nachts vor allem die Hand. Auf einem die Hand der Traurigkeit, der Bedrückung. So, und man dreht sich von einer Seite auf die andere Seite und man fragt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Die stärksten Männerhände haben der Frau keine Hilfe, keinen Halt gegeben, konnten sie nicht halten. Weißt du, ich muss zum Brunnenwasser gehen, ich habe Durst. Das ist mein Weg. Mir hilft keiner. Und sie merkt, alles ist umsonst. Und jetzt kommt dieser Jesus von Nazareth hier. Und er sagt, du, ich kann dir helfen. Aber du musst auf mein Angebot eingehen oder meine Anfrage. Auf dem Höhepunkt ihrer Not, in den größten Zeiten des Durstes, sitzt Jesus da, wo es am dreckigsten der Frau geht. Und der ist auch nicht dein Mann. Und da erwartet Jesus schon. Und das ist das Schöne. Jesus holt uns dort ab, wo wir sind, wo wir nicht fertig werden mit unseren Problemen. Er fragt sie nach ihrem Leben, holt sie da ab, wo sie echten Durst hat nach Liebe, Geborgenheit, Frieden, was Besonderem, und das alles nicht bekommen hat. Und dann sagt er, du, ich kann dir was geben. Lebendiges Wasser für deine Seele. Deine Seele ist so krank. Jesus gibt ihr das Gefühl, endlich mal angenommen zu sein, obwohl es nicht ihr Mann war. Verstehst du? Jesus war nicht ihr Mann. Aber er gibt ihr das Gefühl, du, ich verstehe dich. Ich weiß um dich. Hier ist endlich mal jemand in ihrem Leben, der sie versteht. Und sie sagt, er hat mir alles gesagt. Er hat mir alles erklärt. Er hat mir die Augen geöffnet. Und das ist lebendiges Wasser, dass einem die Augen geöffnet werden, um sich selbst, wie es um einen wirklich steht. Und das ist nicht Religion. Jesus redet nicht über Religion, redet nicht über Anbetung mit ihr, nicht über Kirche, Tempel und was weiß ich, irgendein Heiligtum, nicht, was sie falsch gemacht hat. Weißt du, der Herr Jesus redet nicht über unsere Fehler, der vergibt uns unsere Sünden und heilt alle unsere Gebrechen. Und auch nicht über ihre Männer. Weißt du, Jesus hat ihr keine Vorwürfe gemacht, dass sie so eine Hure ist oder was auch sonst ist, eine Ehebrecherin. Nichts, Jesus geht gar nicht darauf ein. Er spricht ihre Seele an. Frau, ich habe was für dich, das dich weiterbringt. Und er gibt ihr lebendiges Wasser in seinem Angebot, spricht über ihr Heil, ihren inneren Durst, versucht, ihren Durst zu löschen, nicht durch Aktionen. Jetzt mach mal was. Bring nur deinen Mann her, dein Problem, dein Kummer. Und Jesus baut hier eine persönliche Beziehung in ihrem Leben auf. Weißt du, wenn du zu Jesus kommst, hast du einen dauernden Glaubenskurs, Glaubensgrundkurs. Da lernst du die Grundlagen des Glaubens, ein lebenslanges Lernen, ein lebenslanges Hören auf sie, auf ihn. Die Samariterin hier hat ihren Durstlöscher gefunden, Jesus Christus. Das ist ihr Durstlöscher. Das war für sie eine so tolle Erfahrung. Der hat mir alles gesagt. Ich muss ihm nicht alles erzählen. Er hat es mir gesagt. Ich muss nicht beichten. Viele Leute denken, weißt du, wenn du zum Heiland kommst, dann musst du zuerst mal groß beichten, alles bekennen. Nein, er sagt es, was bei dir in deinem Leben los ist. Er macht dir die Augen auf. Immer wenn Menschen Jesus begegnen, da wird ihr Durst gelöscht, weil sie abgeholt werden von Jesus, wo ihre Not ist, wo sie Fragen haben. Sie müssen sich nur auf Jesus einlassen. Das ist das große Geheimnis des Glaubens. Du musst dich nur auf Jesus einlassen. Was es auch immer ist. Versuch das Wort einfach zergehen zu lassen. Ich muss mich auf Jesus einlassen. Er bietet sich uns an. Er bietet sich uns nicht an. Er bietet sich uns an. Und ich könnte dir was geben. Er gibt uns die Offenbarung, die Erkenntnis, unser Selbst. Und er gibt uns immer das, was wir brauchen. Das ist Jesus. Erkenn deinen Durst nach Frieden. Erkenn deinen Durst nach Freude. Du wirst glücklich sein. Und Freude ist mehr als nur ein bisschen Lachen. Frieden ist mehr als wenn die Waffen schweigen. Man kann mittendrin im Sturm sein und im Auge des Orkans ist Ruhe. Er weiß, was diese Frau braucht. Er hat die Lösung. Weißt du, du musst nicht alles schon alles perfekt haben, aber du weißt, Gott hat alles unter Kontrolle. Und schon allein dieses Wissen gibt einem so viel Energie und so viel Kraft, dass man weitermachen kann. Erkenn deinen Durst nach Anerkennung. Was nützt es dir, wenn hier dein Name jeden Tag 5-mal in der Zeitung steht? Oder in den Medien, du immer zitiert wirst? Das vergeht. Aber Gott sagt so über Abraham, und ich will dir einen großen Namen geben und ich will dich zahlreich machen wie Sand am Meer. Ein großer Unterschied ist, ob die Menschen einen groß machen oder ob Gott einen groß macht. Ob die Menschen einen anerkennen oder ob Gott einen anerkennt. Weißt du, die Babylonier, die wollten sich einen großen Namen machen und bauten den Turm, der bis in den Himmel reichte. Und sie sind zerstreut worden in alle Herren Länder. Beim Heiland kannst du dich abreagieren, da kommst du zur Ruhe. Er löscht deinen inneren Durst, er gibt deiner Seele das, was du schon immer gesucht hast, in der Abendkühle mit jemandem zu sprechen. Und Jesus nimmt sich Zeit. Er lässt die Jünger in die Stadt gehen, mal bummeln, flanieren oder was auch immer ist. Und er sitzt da und unterhält sich mit dieser Frau, nimmt sich Zeit für sie. Und Jesus lässt sich Zeit. In Johannes 10, Vers 10 sagt der Herr, ich bin gekommen, dass sie Leben und volles Genüge haben. Der Teufel ist ein Dieb und Mörder und Lügner und so weiter. Aber ich bin gekommen, Leben und volles Genüge zu geben. Als die Leute Jesus drängten, damals zum Laubhüttenfest zu gehen und so weiter, das Laubhüttenfest sollte sich an die Wüstenwanderung erinnern und an das Manna und an das Wasser aus dem Felsen in den Wachteln, dann sagt Jesus, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und er lässt sich nicht von Leuten manipulieren. Der Herr Jesus lässt sich nicht von Leuten manipulieren, auch nicht von dir und von mir. Aber er weiß, jetzt ist die Zeit reif. Jetzt kann ich einhaken. Jetzt kann ich mich hinsetzen am Brunnen. Die Frau kommt jetzt. Die ist schon bestellt. Und zwar von mir, von Gott. Sie ist schon von Gott bestellt. Und dann am letzten Tag des Festes, als es am höchsten war, und normalerweise lebten höchstens 70.000 Leute in Jerusalem zu der Zeit, aber über Laubhüttenfest und diese Feiertage, da waren bis zu 700.000 Leute in der Stadt. Da wimmelt es nur von Pilgern. Und am letzten Tag, am höchsten Tag, trat Jesus auf. Wer da dürstet, der komme her zu mir. Verstehst? Wer da dürstet, der komme her zu mir und trinke. Wie löscht Jesus den inneren Durst des Menschen? Kommt her zu mir, wer da dürstet. Die Menschen müssen den Ruf Jesu hören. Und er kommt im richtigen Augenblick und begegnet dort. Und er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden sogar lebendige Ströme des Wassers fließen. Das haben wir bei der Samariterin gesehen. Die geht in der Stadt und plötzlich erzählt sie der ganzen Welt, was mit ihr los ist. Er hat mir alles gesagt. Weißt du, sie hat nicht gesagt, was er gesagt hat. Sie hat nur gesagt, er hat mir alles gesagt. Geschwister, wenn wir Zeugnis geben, wir müssen keine Seelenstriptease machen und plaudern und erzählen, was er alles gesagt hat. Weißt du, die ganzen Einzelheiten, er will das auch gar nicht wissen, der Herr Jesus. Du, der hat mir alles gesagt, mir alles gegeben, alles an mir vollbracht. Plötzlich ist sie eine ganz andere Frau. Sie sucht nicht mehr jetzt einen Mann, wer heiratet mich. Verstehst? Sie sucht nicht mehr. Sie sucht nicht mehr ihr Heil im Sex, Vergnügen und Lebe im Leben. Sie sagt, er hat mir alles gesagt, mir die Augen geöffnet, hat mir alles gezeigt, was mit mir los ist. Ich suchte an der falschen Adresse. Er hat sie auf den Weg gebracht, der Herr Jesus. Er hat mir alles gesagt. Ich finde, dieser Satz ist so großartig. Wenn du das erlebst, er hat mir alles gesagt, dann lebst du ganz anders. Dann lebst du im Wissen Gottes und im Bewusstsein des Heiligen Geistes. Er hat mir alles gesagt und jetzt beginnt sie selbst auf den Weg zu gehen, auf den Jesus sie gebracht hat. Er hat mir alles gesagt. Er hat meine Wünsche reell gemacht, sichtbar gemacht. Er hat mir gesagt, was mir fehlt. Dir fehlt nicht ein Mann, nicht ein Auto, nicht ein Haus, nicht eine Arbeit, nicht Geld. Dir fehlt Gott. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Weißt du, sie sucht nicht mehr in Äußerlichkeiten, jetzt plötzlich geht sie nach innen rein. Und da macht sie weiter. Wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Plötzlich ist in ihr ein Brunnen. Und das pulsiert und das fließt. Jesus, obwohl er nichts dabei hat und ihr nichts groß geben kann und nur ein einfacher Wanderprediger ist, er wertet diese Frau auf. Stillt ihre Sehnsucht, gibt ihr Frieden. Frau, Gott liebt dich. Sie hat Jesus als die wahre Lebensquelle entdeckt. Komm doch zur Quelle des Lebens, singen wir in einem Lied. Komm doch zur Quelle des Lebens. Jesus schließt ihr den Himmel auf. Sie sieht Dinge, was sie vorher nicht gesehen hat. Hört Dinge, was sie vorher nicht gehört hat. Weißt du, wenn Jesus einem begegnet, da wird ein Horizont gesprengt. Ich denke nur an den Nathanael. Ach, was kann Gutes aus Nazareth kommen und schnarcht weiter. Bis Jesus sagt, du, ich habe dich gesehen, als du in deinem Feigenbaum lagst und so vor dir hindöst. Oh, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Du, plötzlich ist er geschockt. Plötzlich wacht er auf. Der weiß alles von mir. Geschwister, es ist was Großartiges, wenn wir plötzlich entdecken, Gott weiß alles von mir. Er weiß, wie ich bin, in welcher Verfassung. Und entdecke den Brunnen, diesen versteckten Brunnen in dir. Plötzlich, das Wasser ist da, es sprudelt, es sprudelt, es sprudelt. Und dann singst du, ich weiß, einen Strom, das sind herrliche Flut, fließt still durchs Land und so weiter. Da muss keine Hektik sein, kein Wasserfall sein, kein Donnern, so diese Niagara-Fälle oder welche Fälle auch immer. Nein, dieser Strom des Lebens fließt still und sachte durchs Land. Und von diesem Strom möchte ich heute reden. Dieses Wasser, das aus dem Heiligtum rauskommt. Psalm 42, Vers 2. Schlag diesen Psalm auf, wenn du dabei, deine Bibel dabei hast. Da heißt es, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Du sollst deinen Durst heute löschen und zu inneren Frieden kommen. Und dann heißt es, und das ist warum, wonach du dürstest, was, wonach du verlangst. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Damals, als dieser Psalm geschrieben wurde, um David herum, wo er lebte, Bethlehem und Palästina und Kanaan, da gab es genug Götter. Und genug Götzen und genug Baals. Aber der lebendige Gott, weißt du, dieser lebendige Gott, meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Nicht irgendeinen Gott, den Gott der Bibel, der Gott, der im Himmel residiert. Und dann redet er weiter, das ist die Erfahrung eines suchenden Menschen. Wann darf ich kommen und Gottes Angesicht schauen? Wann ist es soweit, dass ich seine Herrlichkeit sehe? Tränen waren mein Brot bei Tag und Nacht. Das ist, was bei der Samariterin war, was David war und was allen ehrlichen Sucher war. Tränen waren mein Brot Tag und Nacht. Man sieht deine verheulten Augen nicht. Aber du hast geweint. Dein Kissen ist nass. Verstehst du, wenn du dann abziehst, da siehst du diese Flecken. Das ist die Not. Du hast geweint, in Kissen reingebissen oder in was weiß ich wo. So täglich waren die Tränen mein tägliches Brot. Wann werde ich kommen? Wann darf ich das Angesicht sehen? Und dann heißt es täglich, Tag und Nacht fragte ich. Dann man sagt zu mir den ganzen Tag, ja, wo ist dein Gott jetzt? Verstehst du? Das ist diese Herausforderung. Wo ist dein Gott, dein Helfer, dein Mann, dein Freund, dein Partner? Dein Liebhaber, wo ist er? Wo ist dein Gott? Und du kannst sagen, ich habe nicht. Der ist nicht da. Tut mir leid. Das ist Durst nach Gott. Der ist nicht da. Bist in der Gemeinde. Geschwister, wir müssen Realisten sein. Wir liegen auf den Knien. Wir rollen uns vor Gott. Wo ist dein Gott? Und die Leute spotten, verhöhnen einen und sagen, wo wollen die Christen da hinkommen? Was ist mit ihnen los? Und dann geht's weiter. Wir sind noch nicht fertig, ihr Lieben. Das Herz geht mir über. Wenn ich daran denke, wie ich zum Hause Gottes zog in friedlicher Schar, mit Jubel und Dank und in der feiernden Menge. Meine Seele, warum bist du so betrübt und bist so unruhig in mir? Wir haben gestern darüber auch gesprochen. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Halleluja. Ich werde ihm noch danken. Lösche deinen inneren Durst, indem du Frieden in Gott findest. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Du brauchst nicht perfekte Dinge, wunderbare Musik. Weißt du, du brauchst nur inneren Frieden. Da kann der Sturm toben. Finde deine Ruhe in Gott. In seiner Hand. Geborgen sein. Wenn du von diesem Wasser mal getrunken hast, dann wird dein Kopf plötzlich klar. Halleluja. Plötzlich wirst du hellwach. Ich werde nie vergessen, ein Besoffener, Entschuldigung, kam mal in meine Zeltversammlung. Und ich predigte da und die Ordner mussten den halten. Aber der sagte, ich will zuhören, was er da erzählt. Und er zugehört, dann mache ich Altarruf, dann torkelt er nach vorne. Ich denke, Angriff ist die beste Waffe. Ich gehe auf ihn zu, lege die Hände auf. Dann guckt er mich an. Was haben Sie mit mir gemacht? Und da war hell da. Der Rausch war vorbei. Weißt du, der Heilige Geist ist stärker als der Schnaps. Und Alkohol und Drogen und was weiß ich. Das habe ich so oft erlebt. Und der Heilige Geist macht in 5 Sekunden mehr, als was wir in 50 Jahren harter Knochenarbeit zu leisten versuchen. Da stand da. Was ist mit mir los? Und er ist ein Glied in der Gemeinde nachher geworden, hat sich taufen lassen. Er war wie verzaubert. Wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, dann geht es dir genauso wie dieser Samariterin, bist wie verzaubert. Der hat mir alles gesagt. Was ist mit mir los? Ich finde es ganz toll, wenn der Heiland einem begegnet, dann ist mit dir was los. Dann passiert was. Die Schmerzen sind weg, der Kopf ist klar, die Lebensgeister sind wieder da. Du plötzlich denkst du anders, lebst anders, sprichst anders, hast keine Angst und keine Hemmung mehr vor den Leuten. Die Nachbarsfrau, nee, da pfeifst du da drauf. Da gehst du zu der Nachbarsfrau, du, mein Jesus lebt. Schmerzen plötzlich sind weg, weil die Psyche ist erquickt, deine Seele ist erfreut im Herrn, der geistliche Durst ist gestillt, die Sehnsucht nach Gott, nach Offenbarung, nach dem Gottes Eingreifen. Und Geschwister, die Leute brauchen Gottes Eingreifen in ihrem Alltag, in ihre Situation. Sonst wären sie mit dem Leben nicht fertig. Oder sie müssen Drogen nehmen. Die Menschen brauchen die Hilfe Gottes. Sie brauchen ein Wunder. Aber Wunder sind nicht machbar. Die kann nur der liebe Gott vollbringen. So, die Seele hat so viele Bedürfnisse. Ich schreie nach Gott. Weißt du, die Seele braucht Gottes Beweise. Deine Seele. Und das ist, was dich plötzlich auf die Beine bringt, was den Kopf klar macht. Du hast wieder einen Beweis. Gott existiert. Da können die Leute reden, was sie wollen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Deine Seele braucht Beweise der Liebe Gottes. Gott liebt mich. Ihr könnt mich alle verteufeln, aber Gott liebt mich. Ihr könnt mich alle verdammen, aber Gott liebt mich. Ihr könnt mich alle missverstehen, aber Gott liebt mich. Deine Seele braucht die Zuneigung Gottes. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, oder meine liebe Tochter. Weißt du, du brauchst diese Gewissheit, diesen inneren Frieden. Das ist mein lieber Sohn. Frau, Gott liebt dich. Die Zuneigung Gottes, das ist, was die Seele, wonach die sich sehnt und lächzt und sagt, wo kriege ich das? Weißt du, es gibt so viele tote Gottesdienste und Kirchen und Gemeinden. Da ist der Tod im Topf. Aber du musst Gott finden. Und Geschwister, was nützt es, wenn wir viel predigen? Ich möchte dich einladen, finde Gott. Finde deinen Heiland. Werde wieder ein Kind. Weißt du, die Seele sehnt sich nach Reaktion Gottes, nach Bestätigung Gottes, dass plötzlich du sein Licht siehst. Was war beim Saul von Tarsus? Er sieht ein großes Licht und ist verwandelt. Innerhalb von 3 Tagen predigt er. Steht auf dem Marktplatz in Damaskus oder in der Synagoge und beweist den Juden, dass Jesus der Messias ist. Und zuerst mal war er der größte Feind des Messias. David spricht in diesem Psalm über existenzielle Bedürfnisse. Ich möchte Gott hören und Gott sehen und Gott spüren und Gott erleben. Das ist es, was du brauchst. Keine Theorie. Sein innerer Tank ist leer. Sein Öl ist ausgegangen, die Lampe verlöscht. Die Puste geht ihm aus. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Das ist David. Und auch Christen, sie müssen wieder Durst bekommen. Sonst werden sie die Krisen der Endzeit nicht überleben. Die Welt ist so verdorben. David hat gekämpft, hat gearbeitet, war am Ende seiner Kräfte ausgebrannt, seine Energie wurde verbraucht. Er braucht wieder ein Wunder von oben, eine Bestätigung Gottes. Ich bin bei dir und ich verlasse dich nicht. Er sehnt sich nach dem lebendigen Gott. Tote Götzen gab es genug. David ist ehrlich. Er sagt, ich suche Gott. Wenn du hierher kommst, such nicht eine Predigt, suche Gott. Suche nicht mich, suche Gott. Suche Gott. David spricht nachher im Psalm 23, und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, und er fühlte sich, ich bin im Tal der Todesschatten, ich bin von lauter Leichen umgeben. Lauter Skelette, lauter Knochengerippe, lauter Gescheiterte, lauter der Verdurstete, verstehst du, wie es in der Wüste oft so ist, lauter elende Menschen. Und das ist grausam, wenn du siehst, im Tal der Todesschatten, dort liegt ein Schädel und da liegt ein Knochen. Und das macht einem Angst. Ich bin der Nächste. Und ich möchte nicht einem Vater Morgana nachrennen. Weißt du, das waren alles mal Optimisten, die dort jetzt als Skelette da liegen. Fünfmal wie diese Frau. Fünfmal. Aber sie haben die Wasserstelle nicht erreicht. Sie dachten, sie sind bald an der Wasserstelle. Viele folgen nur einem Vater Morgana. Schlimm. Und David sagt, ich durchwanderte Tiefen. Ich bin in der Wüste. Ich suche eine Tankstelle. Ich werde nie vergessen, als die ganze Solidarność-Geschichte in Polen war, bin ich mal nach Katowice gefahren und ich träume, Gott redet durch Träume, und ich träume, mir wird das Vorderrad am Fahrrad abmontiert und ich finde das Vorderrad nicht. Und als ich so dann bei Breslau bin, merke ich, ich dachte, die Tankstellen sind offen, die Tankstellen haben Benzin, merke ich plötzlich, die Tankstellen sind alle zu, die haben selber kein Benzin. Und wenn, dann steht eine riesige Schlange, da komme ich ganzen Tag nicht ran an der Tankstelle. Und ich habe gebetet, lieber Gott, guck mal, aber ich muss noch nach Katowice fahren, das ist nochmal so weit von Breslau. Und sag, lieber Gott, was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Bitte hilf mir. Und ich weiß, was es bedeutet. Du suchst eine Tankstelle und du kriegst kein Benzin. Und bist gewarnt worden, schon innen drin, von Gott, als du wegfuhrst. Und darfst auch sowieso nicht viel mitnehmen an Benzin über die Grenze. Und dann bete ich, lieber Gott, ich bin doch dein Kind. Schick mir ein Gotteskind irgendwo in den Weg. Und das Erstaunliche ist, dann habe ich hinterm Auto so einen Fisch gehabt. Dann sagt jemand, spricht mich an, sind Sie ein Christ? Habe ich gesagt, ja, ich bin ein Christ. Ich bin ein Angler. Wir haben Fische hinten. Weißt du, als Zeichen, als Erkennungszeichen. Sagte, ich bin auch ein Christ. Sag ich, Bruder, kannst du mir helfen? Wo kriege ich Benzin hier? Dann sagst du, wir fahren zusammen bei mir nach Hause. Seine Garage war voll mit Kanister Benzin, der sich vorgesorgt hat. Und ich konnte Benzin nachfüllen und nach Katowice weiterfahren. Das ist meine Erfahrung. Weißt du, das ist Gnade, wenn Gott dann Menschen zusammenführt. Nicht die dich ausnützen. Mir ist mal auf dem Weg von Moskau nach Petersburg passiert. Dann sehe ich die Tanklaster, die verkaufen Benzin, aber die mischen noch Wasser dazu. Und das ist mir passiert, verstehst du? Und dann wundert sich, warum dein Auto tockert. Du brauchst Christen. Und Gott will uns mit Christen zusammenführen. Und bist du ein Christ? Ich habe den Mann noch nie gesehen und noch nie was gehört von ihm. Und der von mir genauso wenig. Aber Gott führt Leute zusammen. Und hier, Gott führt Leute zusammen. Das musst du nicht machen und drehen und deichseln. Und David ist in großer Not. Sein Tank ist leer. Er lechzt. Ach Gott. Und wir haben im Auto gebetet, lieber Gott. Und ich habe noch die Kinder waren noch nicht groß. Und ich bete und sage, lieber Gott, wir können hier nicht stecken bleiben. Und er sagt seinem Gott, mich verlangt nach Wasser, ich lächst nach Wasser. Er hat tierischen Durst nach Wasser. Einen tierischen Durst. Und Geschwister, das ist nämlich, wie unser Durst gelöscht wird, wenn wir einen tierischen Durst haben. Mein Gott, du bist meine einzige und die allerletzte Hoffnung. So passieren Wunder. Er sagt, ich bin erschöpft, ich bin ausgepowert, ich habe mich verausgabt, bin leer gebrannt, bin überfordert. Ich lebe an der Grenze. Die rote Zeige geht schon auf Null. Da ist nichts mehr da an Reserve. Meine Seele dürstet, schreit, welkt, ist leer, ist lustlos, ist angstvoll. Und David sagt, ich sehe das ganze Elend um mich herum. Ich bin der Nächste, der jetzt hier irgendwo in der Wüste verreckt. Ich sehe so viel Ungerechtigkeit, so viel Lieblosigkeit. So viel Sünde, so viel Dornen und so viel Stacheln um mich herum, so viel unüberwindbare Berge. Ich verzweifle. Das ist, wie ein Mensch seinen Durst gelöscht bekommt. Wenn du tierischen Durst hast, das ist tierischer Durst, da stürzt dich ins Wasser und machst wie die Leute dabei Gideon und lecken mit der Zunge das Wasser, nicht ein schönes Gefäß und dann schlürfen. David ist ein Realist. Er sagt, ich weiß nicht, wie ich hier durchkommen soll, wie ich schaffen soll, wie es weitergehen soll. Ich habe keine Vorstellung von all dem. Er fragt sich, wie soll ich ohne Gottes Hilfe jetzt diesen Belastungen fertig werden, wie soll ich sie bewältigen? 5 Männer. Verstehst du? Das ist die Situation. Mir geht die Substanz aus und mein Herz, meine Organe sind angegriffen. All die Belastungen, die wir heute als Menschen durchmachen, wir sind in dieser Welt. Im Beruf, in der Familie, in der Partnerschaft, in der Gemeinde, überall im Alltag. Wie soll ich da durchkommen? Wo kriege ich Kraft? Was gibt mir Kraft? Was gibt mir Energie? Und dann kommen die Esoteriker. Wir haben was. Verstehst du? Das ist ein Bluff. Da wird dir angeboten, heb dich an deine Schnürsenkel hoch. Oder an deine Haare, zieh dich hoch. Wenn du das kannst, dann glaube ich dem Spuk. Kein Wunder, dass wir heute so viele Kranke um uns herum haben. Lass uns mal ganz ehrlich sein, auch Christen. Das Leben ist inzwischen nicht leichter geworden. Diese Tage habe ich gelesen in Brüssel, Zentrum der Europäischen Gemeinschaft. Da gehen arme Leute auf der Straße. 100.000 Leute haben in Brüssel demonstriert diese Woche. Zünden Autos an. Weißt du, die armen Leute, die können nicht mehr sparen. Die können nicht mehr sparen. Ihnen wird das Fell abgezogen. Der ganze Europa-Fimmel, es macht die Leute krank. Und ich sage, es wird nicht lange dauern, es wird Bürgerkriege geben. Und wir stecken mittendrin. Wie werde ich mein Leben meistern? Und wir sind oft mittendrin. Und Jesus sagt, ich nehme sie nicht aus der Welt, sondern Vater, gib ihnen die Kraft. Gib ihnen die Kraft, dass sie das alles bewältigen, dass sie nicht verzweifeln. Es wird von uns immer mehr verlangt. Jeder Tag wird schwerer und schwerer. Der Druck größer und größer. Kein Wunder, dass Menschen zu Drogen und Alkohol und was weiß ich alles greifen. Müssen es ja. Wenn sie Gott nicht haben, müssen sie irgendwie die Sache runterspülen. Den Schmerz verdrängen. Verstehst du? Irgendwie, weißt du, Leute verzweifeln, weil sie nicht weiter können. Aber Gott hat uns eine Medizin gegeben. Ich, der Herr, bin dein Gott. Ich bin dein Versorger. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Kein Wunder, dass wir so viele Verzweifelte haben. Das stumme Schrei der Seele, das hörst du nicht. Hinter verschlossenen Türen. Nachts. Viele sind im Strudel der Sinnlosigkeit hineingeraten. Im Strudel der Hilflosigkeit. Man will leben und das wird einem nicht gegönnt. Wird alles blockiert, ausgebremst. Weißt du, man lässt dich nicht leben. Du möchtest schon leben, aber man lässt dich nicht leben. Da sind so viele Handicaps. Und sobald du das versuchst, da kommen welche, die stellen dir das Bein, legen das Bein. Und dann suchst du, wer nur schnelle Lösung verspricht, komm zu uns. Verstehst du? Aber dann erlebst du, dass diese ganzen Patentrezepte nichts taugen. Man verspricht dir Glück, und es wird bei dieser Frau 5-mal eine Enttäuschung nach der anderen. Was haben die Leute ihr versprochen? Bei mir wirst du ganz gut haben. Ich habe alles für dich bereitet und so weiter und. Und wenn du da bist, wird dir alles geraubt und genommen, geplündert. Weißt du, so schnell bist du ausgeraubt und ausgeplündert. Und da fragt man gar nicht viel nach dir, sondern plötzlich, der Mord hat seine Pflicht getan, der kann gehen. Die Samariterin griff schnell nach jedem Mann, nur ein bisschen Hoffnung, jeder Strohhalm. Vielleicht hilft das mir. Wir sollen aufhören mit unserem Strohhalm-Glauben. Wir sollen direkt zu dem gehen, was sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir sollen uns direkt an Jesus wenden. Und dann, als er sagte, ich kann dir lebendiges Wasser geben, gib mir ganz schnell. Weißt du, sie dachte, wenn sie den Mann hat, dann kann sie Karriere machen. Tolle Kontakte hat dieser Mensch, wird schnell berühmt und schnell angesehen, so ein Reicher aus Russland. Sie hat die Männer vielleicht als Steinbügel benutzen wollen und sie ist jedes Mal gescheitert. Und weißt du warum? Gott will uns lehren, schau auf dich selbst und auf niemand anderen. Du bist die Frau und du bist der Mann, der sein Leben gestaltet und sein Leben formt. Niemand ist an deinem Glück interessiert. Vergiss diesen Bluff. nur du allein und der liebe Gott, der dich geschaffen hat. Und sie dachte, schnellen Erfolg, ich erreiche ganz schnell meine Ziele. Der Mann sieht gut aus. Und dann ist sie gescheitert. Weißt du, die ganzen schlauen Typen hat nichts gebracht. Und ich sag, heutzutage gibt es so viele Menschen, die versuchen, das alles überspielen. So Cabrios. Verstehst du, Leute, die Cabrios fahren, guck sie genau an, die haben alle Glatze. Und wollen die Mädels imponieren. Das ist alles. Setz dich mal hin an der Straßenkreuzung und schau die Leute, wenn sie mit Cabrio-Sport-Coupés fahren. Weißt du, sie wollen nur Leute imponieren und denken, das ist es. Wenn du Jesus erlebt hast, brauchst du niemand imponieren. Du bist von Jesus genug imponiert. Halleluja. Du bist begeistert von ihm. Die ganzen tollen Kontakte, was so schnell geknüpft werden, die vergehen schnell. Weißt du, tollen Partner, alles existenzielle Bedürfnisse. Und studier die wissenschaftlichen Studien. Du wirst sehen, das, was ich sage mit diesen Sportwagen und Glatze. Die alten Herren. In aller Liebe. Das kannst du beobachten, selber. Da brauchst du, musst du nicht mal ein Wissenschaftler sein. Nur ein bisschen vernünftig sehen und vernünftig denken. Und deine Schlüsse ziehen. Es gibt immer mehr Leute, die einfach alle Register ziehen. Vergnügen, Luxus, Unterhaltung, Religion, Kunst. Aber das deckt nicht alle meine Bedürfnisse. Die Stille in der Gegenwart Gottes. Der Erfolg, die Karriere bringt mich nicht weiter. Und wenn du dann diese Leiter doch erklommen hast, endlich mal, dann fragst du dich, war das wirklich alles? Dann suchst du, wenn du schon oben bist, suchst den nächsten Megakick. Nächste Aufregung, den nächsten Mann. Und bei der ganzen Eile, dem ganzen Tempo, dann bleibt deine Seele auf der Strecke. Der innere Mensch, der verkümmert, verdurstet. Der innere Mensch wächst nicht mit. Es gibt Leute mit einem großen Kopf und was weiß ich, so Wasserkopf. Da ist alles zu schnell gewachsen. Gott will, dass alles kontinuierlich gemeinsam in Harmonie wächst, dass die Seele versorgt ist, der Leib versorgt ist und der Geist versorgt ist. Und deshalb, wir reden heute von Burnout-Syndrom, die großen Angeber, da ist nichts dahinter. Weißt du, Rolls-Royce, aber da ist kein Motor drin. Verstehst du, was nützt dir das große Auto und da ist kein Pep dran oder kannst den Sprit nicht bezahlen? Alles nur leere Formeln, Utopie, Fata Morgana, Einbildung. Und deshalb ist es so wichtig, werde wieder ehrlich zu dir selber. Was braucht der Mensch? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Weißt du, in der Bibel heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz dich wünscht. Und soll ich dir sagen, was dein Herz dich wünscht? Geborgenheit, Frieden, Freude, angenommen sein. Anerkennung, und zwar von einer höheren Instanz als deine und unsere. Weißt du, was nützt es, wenn dir den Demokraten die Mehrheit dir die Stimme geben? Du brauchst die Stimme Gottes. Die Stimme bei Jesus geschah vom Himmel. Das ist mein lieber Sohn. Viele sind innerlich ausgetrocknet. Sie haben anderen gedient, anderen geholfen, anderen beigestanden. Sie sind innerlich müde vom Leben. Aus den vielen seelsorgerlichen Gesprächen weiß ich, dass es so ist. Man muss mir nicht erzählen. Der Druck in der Firma. Dann kommen sie nach Hause. Weißt du, den ganzen Tag gerackert. Kommen sie nach Hause, haben nicht genug verdient, müssen sie noch wahrscheinlich noch eine zweite Arbeitsstelle annehmen. Sind schon müde, fallen ins Bett und dann stehen sie wieder auf und dann wieder die ganze Routine von vorne. Stehen müde auf und gehen müde ins Bett. Und arbeiten müde den ganzen Tag. Kein Wunder, dass dann plötzlich lustlos bist. Wozu das alles? Verstehe. Weißt du, viele können nicht mehr weiter. Und deshalb ist Jesus gekommen. Und er sitzt schon am Brunnen und wartet auf erschöpfte Menschenherzen. Menschenherzen. Und deshalb setzen wir auch ganz bewusst unsere Predigten ins Netz, damit viele Leute hören können. Und hören sie auch. Und weißt du, manche... Jemand hat mir dieser Tage geschrieben, ich höre Ihre Predigten von zu Hause und bis ich zur Arbeitsstelle komme, dann bin ich wieder, dann habe ich Ihre Predigt gehört und das hat mir Kraft gegeben. Du musst denken, wie lang dann der Weg ist, von zu Hause bis zur Arbeitsstelle. Und ich predige nicht 10 Minuten. Aber diese Person bedankt sich und freut sich. Eine Krankenschwester hat mir neulich geschrieben, ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie Ihre Predigten ins Netz setzen. Wissen Sie, ich muss bald Tag und Nacht arbeiten und gerade nach meiner Arbeitszeit, dann höre ich Ihre Predigten. Manchmal schlafe ich ein und dann wache ich wieder auf und Sie sind immer noch beim Predigen. Aber irgendwas bleibt hängen. Und Geschwister, genau das ist es. Ich will nicht, dass alles hängen bleibt, dass wenigstens etwas hängen bleibt. Das ist so wichtig. Ich diene hier den Menschen einfach in der Hoffnung, dass es ankommt. Und ich freue mich immer wieder. Und ich weiß, dass es ankommt, wenn die mal eine Spende rüberschicken. Da gibt es jemanden, der schickt regelmäßig so 10 Euro als Spende. Danke für Ihre Predigten. Ich bin so gestärkt. Und jeden Monat schickt er da 10 Euro als Spende. Ich finde es toll. Es müssen nicht Tausende sein und was weiß ich. Nein, eine kleine Spende, ein Dankeschön. Das weiß ich, das ist angekommen. Der hat es gehört. Und er bedankt sich auch. Dem ist die Sache wert. Ich verlange kein Geld. Es ist alles kostenlos, was wir tun. So, ich möchte nur einfach die Ermutigung weitergeben. Aber ich muss auch was anderes sagen. Ich bin auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Auch mich erfreut es immer wieder, wenn ich dann zur Post fahre und dann Kontoauszug sehe, da hat sich wieder einer bedankt. Und ich danke Gott dann, dass es nicht umsonst ist, die Arbeit, die wir tun. Unsere Arbeit ist nicht vergeblich, Geschwister, auch wenn es manchmal so aussieht. Aber da werde ich ermutigt, 10 Euro oder andere schicken 50 Euro oder 20 Euro. Oder wie nachdem. Mir geht es nicht ums Geld. Mir geht es einfach, dass die Leute es annehmen und sich bedanken. So, ich predige wirklich nicht fürs Geld, aber ich diene mit meinen Gaben. Aber ich möchte, dass die Leute auch mir dienen mit ihren Gaben. Nicht, dass ich geldgierig wäre. Es geht mir nicht ums Geld. Mir geht es nur, kommt es an und kommt es nicht an. So, freue mich jedes Mal, wenn ich dann aus dem Postfach Kontoauszüge sehe und sehe, es zeigt mir die Liebe der Leute. Ich versuche hier mein Bestes zu geben und versuche ihnen, sie zu ermutigen. Und sie geben mir auch ihr Bestes, das Schärflein der Witwe. Und das tröstet mich und ich tröste andere. So ergänzen wir uns gegenseitig, so dienen wir einander. Und es freut mich jedes Mal, wenn ich spüre und höre und sehe, Leute sind gesegnet worden. Gott kennt uns und wir bauen sein Werk und Gott prüft oft unseren Glauben, unseren Gehorsam. Machen wir weiter, wie im Wisst ihr, so versuch einfach das zu tun. Und Jesus sagt, gib mir was zu trinken. Verstehst du, das ist, was Jesus hier... Und zuerst mal, da gibt es eine Auseinandersetzung und du hast kein Gefäß. Gib und es wird dir gegeben werden. Ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Das ist meine Botschaft. Lösche deinen inneren Durst. Du brauchst eine Bestätigung von Gott. Und guck, ob deine Seele mitkommt, ob du Gottes Meeting Point erreichst, diesen Treffpunkt, was Gott hat, wo er dir begegnen möchte, wo er am Brunnen sitzt und auf dich wartet. Jesus sitzt nicht überall, aber er sitzt am Brunnen, da, wo du deinen Durst löschen möchtest. Da, wo du sagst, ich brauche Hilfe. Und Gott weiß die Botschaft, die du brauchst. Jemand hat mir diese Tage auch geschrieben, sagte, Pastor, Sie lesen mein Herz, das Herz von dieser Person. Ich lese nicht, bin kein Gedankenleser. Ich lese nicht das Herz, ich kenne die Leute gar nicht mal. Aber ich spreche ihn aus und der Heilige Geist weiß, was am anderen Ende der Leitung jemand bedarf. Ich lese ihr Herz. Nee. Kann ihr Herz nicht lesen, das kann nur der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist gibt mir die richtigen Worte, dass ich das Richtige sage. Und so, jeder muss das Seine tun, ich muss meines tun und die anderen erfüllen ihre Aufgabe. Und wir dienen einander. Geben wir zu trinken. Und so löschst du deinen inneren Durst und plötzlich bekommst du noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Je mehr du dich hingibst, desto mehr bekommst du. So, die ganze Stadt kommt plötzlich raus. Das ist großartig, was da passiert mit dieser Frau. Sie hat wieder Lust am Leben. Und es freut mich am allermeisten, wenn ich spüre und Menschen danke schön sagen, dass sie wieder Lust am Leben haben. Und wieder anfangen, das Leben zu genießen. Er hat mir alles gesagt. Verstehst du? Eigentlich, wenn ich predige, ich sage gar nichts. Aber der Heilige Geist ist es, der Dolmetscher, der Übersetzer. Der Heilige Geist ist es. Und der Heilige Geist hilft uns, dass die Seele wieder in Balance kommt. dass man wieder aufgeladen wird. Matthäus 11, Vers 25, der Herr Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus hat den Menschen was zu geben, Brüder und Schwestern. Sein Wort, sein Segen verändert die Menschen. Ein Wort vom Herrn, ein Rhema-Wort, haut dich um, in so einem positiven Sinn, schafft Zugang zum Himmel. Du siehst die Engel Gottes auf und runter fahren, wie dieser Nathanael. Plötzlich verstehst du die Welt ganz anders. Da siehst du nicht nur mit menschlichen Augen, sondern du siehst die Dinge mit göttlichen Augen. Unser Leben bekommt einen neuen Schub, so wie bei dieser Frau. Das ist eine tolle Pastorin wahrscheinlich geworden eines Tages. Sie hat von Jesus erzählt. So, neue Impulse. Plötzlich bekommt unser Leben neue Inspirationen. Und wir brauchen andere Quellen nicht mehr. Wir haben Jesus. Er ist unsere Quelle. Was sagt der Herr Jesus den Glimmenden doch, und nicht der Herr Jesus, das Wort Gottes, den Glimmenden doch werde ich nicht auslöschen, das geknickte Rohr werde ich nicht abbrechen. Du, ich darf dir eine Wahrheit weiter sagen, Gott wird dich nicht aufgeben. Wenn du den Nullpunkt erreicht hast, wie diese Frau, 5 Männer und der 6. bei dem klappt's noch nicht. Verstehst du, bei diesem Punkt, da kommt Jesus in die Quere. Er sieht die ehrlichen, dürstenden Menschen und die gibt er nicht auf. Er drängt sich nicht auf, nein. Er sagt nur, wer da dürstet, kommt her zu mir. Ich habe das Wasser des Lebens. Es gibt echtes Leben. Waschen kannst du dich mit jedem Wasser, auch mit Salzwasser. Und mit verseuchtem Wasser macht nichts aus. Du kannst dich waschen, das ist kein Problem. Aber trinken, leben kannst du nur vom reinen, sauberen Wasser. Und gesunden Wasser, Quellwasser. Gott will dich mit dem Lebenswasser versorgen, mit diesem heilenden Lebenswasser. Heute geht es mir um das geistliche Trinkwasser, nicht nur Wasser aus der Wasserleitung. Weißt du, Wasser gibt es genug, die Ozeane sind voll mit Wasser, aber du kannst nicht jedes Wasser und jedes Wässerchen trinken. Und dann, je mehr du so Meereswasser trinkst und Ozeanwasser trinkst, desto mehr Durst bekommst du. Und so viele Menschen, du wirst nicht glauben, sind mitten im Meer verdurstet. Mitten im Meer. Mitten im Meer. Die Chinesen sagen, den Wert des Wassers weiß man erst zu schätzen und zu würdigen, wenn der Brunnen ausgetrocknet ist. Dann weiß man das Wasser zu schätzen. Nach einem Rohrbruch, wenn das Wasser abgestellt wird, wenn der Bach versiegt, wenn kein Wasser mehr da ist. Was machen wir? Ganz schnell noch ein paar biblische Begründungen. Da ist die Hagar, 1. Mose 16, Vers 7 bis 13, könnt nachlesen. Die ist raus, weggeschickt worden von Abraham mit ihrem Ismael. Sie hat Wasser bekommen, nur für bestimmte Zeit. Und dann ist sie mittendrin beim Verdursten. Und in dieser Not sagt Ismael, geh dort, du dorthin. Und nimm das bisschen Wasser, was noch da ist für dich. Ich bleib hier. Und dann schreit sie zu Gott. Schreit sie zu Gott. Und dann sagt der liebe Gott, eine Stimme der Engel Gottes, Hagar, steh auf, unter dir ist ein Brunnen, eine Quelle, unter dir. Und sie nennt diesen Brunnen Elroi, Gott schaut nach mir, Gott sieht mich. Und 1. Mose 16, Vers 14, das ist plötzlich lebendiges Wasser, das sprudelt plötzlich. Hagar, du liegst auf dem Brunnen, so viele Leute liegen auf der Quelle des Lebens und merken es nicht. Die liegen, regelrecht liegen. Der Brunnen des lebendigen Wassers. Hier kam auch der Isaak später vorbei noch. 1. Mose 24. So, das ist der Brunnen, wo Gott nach dir schaut. Und zu wissen, Gott guckt mir zu, er beobachtet mich und er schaut nach mir. Gott sieht mich, ich verdurste, verkümmere, verzweifle, nicht mehr weiter weiß. Und er schaut immer noch nach dir. Er weiß, wo du bist. Deshalb, du dürstest nach Gerechtigkeit. Und du sollst Gerechtigkeit bekommen. In der Bibel steht, die da dürsten und hungern nach Gerechtigkeit, die werden gesättigt damit. Ja, lies die Bibel. Wenn jemand wirklich Durst hat, dann kommt der Herr und versucht dir zu helfen, deinen Durst zu löschen. Aber du musst selber den Durst finden oder das Wasser finden. Als die Spanier nach Amerika fuhren und unterwegs, plötzlich geht ihnen das Wasser aus welchem Grund auch immer. Und sie wussten, Seewasser können wir nicht trinken. Das werden wir nicht überleben. und wir werden nach kurzer Zeit verdursten. Und irgendjemand in seiner Not schöpft Wasser aus dem Meer und trinkt und sagt, das ist Süßwasser. Das ist Süßwasser, Trinkwasser. Denn die kamen in der Amazonasmündung, was frisches Wasser rausbrachte, ein Messer. So, und zuerst haben sie gesagt, du spinnst, du hast nur Halluzinationen. Aber dann haben sie selber probiert und sich überzeugt, das Wasser, das ist Süßwasser. Und sie waren also in diesem Mündungsbereich. Und Geschwister, genauso ist es auch im geistlichen Leben. Plötzlich, die sind gerettet. Die hätten Amerika nicht erreicht, wenn nicht einer geschöpft hätte, einer nicht probiert hätte, einer nicht für verrückt erklärt worden wäre. Halluzination, du spinnst. Nein, das ist Quellwasser. Süßwasser. Viele merken nicht und befinden sich, so wie die Hager, auf der Quelle. Befinden sich auf dem Trinkwasser hier, wie diese Spanier. Trauen dem Frieden nicht zuerst einmal. Glauben, man fantasiert. Nein, es ist wahr. Wir schwimmen bereits auf die Verheißungen Gottes. Halleluja. Wir werden schon jetzt getragen von dem Segen Gottes, vom Süßwasser des Himmels. Hager, steh auf, mach die Augen auf. Und sie findet den Brunnen, der Herr sieht mich. Gott musste ihr die Augen dafür öffnen und Gott muss uns die Augen öffnen. Der Samariterin wurden die Augen geöffnet und plötzlich erkannte sie, das ist es, wir sind im Süßwasserbereich. Gott muss uns die Notwendigkeit verschiedener Dinge zeigen, die Notwendigkeit des Dienstes, des Bibelstudiums, der Andacht, der Stille. Die Gemeinde liegt bei vielen Leuten vor der Haustüre. Und dann machen sie riesige Umwege durch die halbe Weltgeschichte. Du glaubst, du bist noch zu weit von der Küste, so wie die Spanier damals. Aber du bist bereits im Quellgebiet des Süßwassers. Plötzlich ist Wasser unbegrenzt da. Plötzlich ist der Segen Gottes unbegrenzt da. Plötzlich ist die Fülle da. Du musst dich nur bücken. Nur schöpfen. Nur bücken. Und weißt du, was das bedeutet? Auf die Knie gehen und beten. Die bücken. Aber viele sind zu faul inzwischen geworden. Protestanten beten nicht mehr. Die stehen höchstens vor Gott. Nur Katholiken gehen noch auf die Knie. Tut mir leid, aber das ist wahr. Geh wieder auf die Knie und Paulus sagt, der halben beuge ich meine Knie vor Gott, dem Vater, dem Allmächtigen. Wenn du Gott erleben willst, nicht um Betteln und Bitten, nein, wir beugen unsere Knie, um Gott anzubeten. Wir demütigen uns vor Gott und Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Viele sind ahnungslos, bis jemand probiert und getestet hat und bis jemand ihnen verkündigt. Und deshalb ist Gottesdienst Aufklärungsstation. Da wird aufgeklärt und gesagt, horch, da gibt's Wasser, wir schwimmen mittendrin auf Süßwasser. Und du leidest noch Durst und quälst dich. Erst als Jesus mit der Samariterin redete, bekam sie Mut zum Schöpfen, zum Trinken, zum Genießen. Er hat ihr alles gesagt. Toll finde ich. Diesen Satz, da könnte ich noch lang predigen. Er hat mir alles gesagt. Wenn Gott zu dir redet, wird dein Durst für alle Zeit gelöscht. Das Eis wird gebrochen. Die Sprachlosigkeit durchbrochen. Johannes 4, Vers 13, folgende Verse. Dann sagt sie, gib mir zu trinken. Das ist der Einstieg. Wir müssen Gott bitten, Jesus bitten, gib mir zu trinken. Wenn du dich Jesus öffnest, öffnet sich der Himmel für dich. Komm zuerst auf ihn zu. Mit irgendeiner Kleinigkeit begegne ihm. Er hilft der Frau zu verstehen, wie es geht. Sich selbst zu verstehen, sich selbst anzunehmen, sich selbst zu akzeptieren, mit sich selbst im Klaren zu kommen. Und das ist das Problem vieler Menschen. Sie sind nicht selbst. Sie werden von anderen gelebt, statt dass sie leben. Oder sie kopieren andere. Sie wollen auch so sein wie die anderen. Nein, du bist ein Original und preise Gott. Zacharia Kapitel 9, Vers 11. Viele sind gefangen in wasserlose Zisternen. Als ich das gelesen habe heute, habe ich gedacht, mei, oh mei. Viele sind gefangen in wasserlose Zisternen, also Wasserlöcher, gefangen in wasserlose Familien, Gemeinden, Geschäfte, Beziehungen, in wasserlose Kämpfe, was überhaupt nichts bringt. Komm raus aus deiner wasserlosen Zisterne. Die Menschen zogen früher wie Nomaden von Brunnen zu Brunnen immer. Das war, und ihre Wegbeschreibung war, wie weit ist der nächste Brunnen? Und du solltest auch wissen, wie weit der nächste Brunnen für dich ist. Das ist so wichtig zum Überleben. Und der Teufel versucht, die Brunnen zu verstopfen beim Isaak. Eine Predigt für sich selbst, müsste diese Predigt das noch ausbauen. Nein, der Teufel, die Philister versuchen, die ständig die Brunnen zuzustopfen. Und Isaak grub immer wieder weiter, bis er am siebten Tag oder siebtes Mal weiter grub und da kam lebendiges Wasser. Und dann haben die Philister ihn in Ruhe gelassen. Wenn du das lebendige Wasser bekommst, dann lassen dich die Philister, der Teufel, die Sünde, die Welt, das Negative in Ruhe. Alles andere verstopft nur die Brunnen. Ich weiß nicht, ob ich noch Zeit habe, aber ich will ein Gedicht noch oder ein paar Zeilen von Friedrich Nietzsche lesen. Friedrich Nietzsche kommt aus dem Pfarrhaus und hat Gott gesucht als junger Mann. Das ist noch in seinen jungen Jahren. Dieses Gedicht, was er schrieb, noch einmal, ehe ich weiterziehe und meine Blicke vorwärts sende, heb ich vereinsamt meine Hände zu dir empor, zu dem ich flehe, dem ich in finstere Herzenstiefe Altäre feierlich geweiht, dass allezeit mich deine Stimme wieder riefe. Darauf erglüht tief eingeschrieben das Wort dem unbekannten Gotte, sein bin ich, ob ich in der Ferne Frevler rotte, auch bis zur Stunde hingeblieben, sein bin ich und fühl die Schlingen. Sein bin ich. Dieser Junge, 14 Jahre war er alt, als er diese Zeilen schrieb, die mich im Kampf da niederziehen, und mag ich fliehen, mich doch zu deinem Dienste zwingen. Ich will dich kennen, Unbekannter. Das ist es. Ich will dich kennen, du Unbekannter. Du tief in meine Seele greifender, mein Leben wie ein Sturm durchschweifender, du Unfassbarer, du Verwandler, ich will dich kennen und selbst dir dienen. Das sollte dein Gebet sein, Gott, ich will dich selber kennen. Nicht, weil der Pastor mir das gesagt hat. Weißt du, als die Leute dann nachher zu Jesus kamen, draußen am Brunnen, sagen sie, Frau, wir glauben dir nicht mehr. Aber wir glauben, weil wir selbst gesehen und selbst gehört und selbst erlebt haben, selbst dabei gewesen sind. Jetzt glauben wir erst. Weißt du, du musst selber zu der Überzeugung kommen. Ich will dich kennen, du Unbekannter. Für viele Christen ist Gott noch ein Unbekannter. Auch wenn sie schon 10 Jahre in der Gemeinde sind, 20 Jahre, noch ein Unbekannter. Gott will dir ein Bekannter werden, der alte Bekannte. Das will Gott für dich werden. Lass uns aufstehen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns kein unbekannter Gott bleiben willst. Du willst dich uns offenbaren, so wie du dich der Samariterin offenbart hast, wie der Hager offenbart hast und dem Elia und all den vielen Menschen in der Bibel dich offenbart hast. So willst du dich uns, mir, ganz besonders offenbaren, dass wir dich noch besser kennenlernen und dass der Durst unserer Seele für alle Zeit gestillt ist. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Danke, Herr Jesus, dass du meine Geschwister segnest jetzt und dass all die segnest, die dein Wort hören und dein Wort verstehen. Halleluja, ich danke dir, Herr Jesus. Amen.